Kölsch und Jod. Der Rheinland-Podcast mit Nico Jansen.
Und damit hallo und schön, dass ihr dabei seid in dieser Folge von Kölsch und Jod. Welche Location im Rheinland hat gefühlt jeder Superstar schon mal gesehen? Wir reden von Taylor Swift, Robbie Williams, Sting, Coldplay, natürlich die Lanxess Arena, Europas größte Indoor-Veranstaltungshalle, die Halle, die ein bisschen auch Wahrzeichen im Rheinland ist und die jedes Jahr auch den Karneval vereint. Lachende Köln Arena, 11.11. und auch kölsche Konzerte wie von Casala, Cat Ballou und Querbeat. All das mit 15.000 und mehr Gästen. Und ich möchte heute über dieses Phänomen sprechen. Warum ist die Köln Arena so kölsch und Jod? Und wer hält eigentlich diese Fäden alle zusammen? Das ist der Arena-Chef. Das ist Stefan Löcher und heute mein Gast im Podcast. Hallo Stefan.
Ich grüße dich. Ich freue mich.
Ich freue mich auch sehr. Wenn ich dich in der Lanxess Arena sehe, sehe ich dich immer im Anzug. Muss das ein Chef hier tragen?
Nein, definitiv nicht. Es hat sich sogar total geändert. Erst seit Corona bin ich nicht mehr so spießig, noch eine Krawatte zu tragen. Und ich bin da eigentlich schon viel, viel lässiger geworden. Und nein, das muss definitiv nicht sein in der Veranstaltung. Eher atypisch. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich auch ein Wirtschaftsbetrieb und ich mache das jetzt seit 27 Jahren. Wir waren ja auch die ersten 10 Jahre insolvenzgefährdet, da wir komplett privatwirtschaftlich organisiert sind. Aber es läuft zum Glück fantastisch.
Wir wollen heute ein bisschen rausbekommen im Podcast, wie viel rheinisches und kölsches Lebensgefühl in dieser Arena eigentlich drinsteckt, in eurem Team. Vielleicht erstmal ganz kurz, weil viele sehen ja nur die Konzerte, die High-Gloss-Bilder, aber da gibt es ein Riesenteam dahinter. Wen hast du alles unter deinen Fittichen als sogenannter Arena-Chef?
Ja, bei uns gibt es natürlich alles. Unsere Besonderheit, wir führen die Gastronomie in Eigenregie seit Eröffnung durch. Deshalb ist das natürlich auch eine Riesenmannschaft, rund 500 Mitarbeiter. Aber wir haben natürlich Eventmanager. Wir sind im Social Media stark, im Vertrieb, Pressearbeit, natürlich ganz normal Rechnungswesen. Facility Management ist ein Riesenbereich, um hier diese Handballtempel, nennen wir es ja auch, oder Wimbledon für Handball, stetig im Schuss zu halten und versuchen natürlich hier auch immer moderne und neue Akzente zu setzen. Ja, deshalb ist das schon eine große Mannschaft, die möglichst mit viel Leidenschaft an der Sache arbeitet fürs Live-Entertainment. Und ich glaube, es gibt Schlimmeres.
Was machst du denn als Chef? Wann beginnt dein Arbeitstag hier? Wie erlebst du eigentlich die Arena?
Ja, ich sage immer, ich bin da auch ein bisschen verrückt, vielleicht auch durch die ersten 10 Jahre Aufbauarbeit und wie gesagt, es sah auch nicht immer so gut aus. Ich versuche immer zu machen und Motor zu sein mit dem Team. Der normale Arbeitstag bei einem Event sieht so aus, ich bin um 8 Uhr an meinem Stehtisch, laufe dann eine Stunde auf mein Walking Pad, diktiere währenddessen und
Das heißt, du läufst, während du an einem Tisch bist?
Ja, aber das ist jetzt eher 4 Stundenkilometer, aber die Steigung ist das Entscheidende. Aber so bleibe ich fit, das habe ich jetzt zum Glück begonnen, weil zum Sport bleibt wenig Zeit. Ja, und dann bin ich wirklich bis 23:30 Uhr hier. Warum? Weil es einfach wichtig ist, bei so einem großen Mitarbeiterstamm natürlich auch präsent zu sein gegenüber dem Veranstalter, gegenüber den Künstlern, aber auch den Mitarbeitern zu zeigen, ihr seid hier nicht alleine, die Tag und Nacht in Anführungszeichen arbeiten müssen. Und die Leidenschaft für die Musik und für Events ist natürlich, unterstützt das Ganze auch. Aber im Endeffekt bin ich an allen Abteilungen operativ sehr, sehr eng dran. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Erfolgsrezept, kann man vielleicht auch sagen, dass wir da alle sehr nah beieinander sind.
Wir zeichnen auf, gestern war Nina Chuba hier, hat das Ding voll gemacht. Heute Abend ist Superstar Benson Boone da. Solche Stars, gerade auch so ein Benson Boone, der, glaube ich, in Deutschland nicht viele Konzerte, wenn sogar NRW das einzige hier spielt, merkt man, dass die gerade hier hinkommen, weil es auch das Rheinland ist, oder ist denen eigentlich egal, dass es in Köln ist? Oder können die was mit dieser Stadt, mit dieser Mentalität, die ja auch die Arena füllt, was anfangen?
Ich glaube, es ist der Mix. Also wir sind ja schon so ein bisschen Wahrzeichen, Leuchtturm und haben schon nationale, internationale Strahlkraft auch für die Managements, für die Künstler. Deshalb kommen die Künstler gerne in die Lanxess Arena, aber auch Köln steht einfach für viel Stimmung. Aber jetzt lassen wir nicht immer nur in Stimmung denken und im Karneval, da kommen wir ja gleich zu. Aber Köln ist auch eine Eventstadt. Und das heißt, wir machen ja Köln mit zur Event- und Sportstadt mit unserem Home-Team, den Haien. Aber das Einzugsgebiet Köln ist natürlich perfekt. Wir haben im Radius von 100 Kilometer rund 20 Millionen Gäste mit Benelux. Und wir schaffen es zum Glück, dass die Marke Längstes Arena angenommen wird und die Gäste hierhin strömen möchten. Und Nina Schuber ist natürlich was ganz Besonderes. Größte Konzert, was sie gespielt hat. Tom Odell letzte Woche. Ich war fasziniert, als ich hingeschaut habe. Restlos Ausverkauf vor kurzem noch Vorband bei Billie Eilish. Sting mit 3 Musikern auf der Bühne ausverkauft. Die Rieu bringt die Halle zum Kochen, natürlich mit einem relativ hohen Durchschnittsalter, und das schreibt einfach so ein bisschen Geschichte, was hier alleine in den letzten Tagen mit Simply Red hat die Stimme leicht lädiert, fasziniert trotzdem komplett die Arena, und bei Sting läuft ein 84-jähriger Toningenieur in Cowboystiefeln rum. Nee, das macht schon Spaß, hier ist immer was los zum Glück.
Kriegen die ein bisschen ein rheinisches Gefühl mit von dir? Also gibt's ein Kölsch mal im Backstage, oder wie erlebst du so die Superstars? Haben die einen Bezug dazu?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Wir machen ja oft diesen Sold-Out, weil wir dann der Bogen steht ja so ein bisschen für die Arena. Nächstes Jahr wollen wir auch den Skywalk eröffnen. Das ist unser großes Projekt, so als Tourismusattraktion für Köln. Ja, das Rheinische steht da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Natürlich im Vordergrund, man redet kurz über den Dom und solche Themen. Aber der Rhein, das ist eher so das Thema. Aber insgesamt das Rheinland, natürlich jetzt bei den Comedians und bei den deutschen Künstlern, ist immer sehr, sehr beliebt. Ne? Und ich spreche immer, ich bin kein Freund davon, immer nur Köln, 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 sondern ich finde, das Rheinland hat viel, und ich sehe das alles so im Verbund.
Wieso hast du dir das damals angetan? Denn du hast ja schon angedeutet, es sah nicht immer rosig aus um die Arena.
Es war totaler Zufall, weil ich war erst langweilig BWL studiert, war dann bei KPMG 4 Jahre, stand vor der Wahl, meine Vollwirtschaftsprüfung zu machen, hatte sogar schon bei einer Versicherung unterschrieben, sollte da einen Controlling-Bereich eröffnen, und hatte dann durch Zufall hier gelesen, kaufmännischer Leiter, und dann wollten die mich auch noch. Und dann ging aber ehrlich gesagt alles ganz, ganz schnell. 1 Jahr später war ich Prokurist und 2 Jahre später mit 28 dann Geschäftsführer, und so war das Ganze alternativlos und ich war voll drin. Es waren ehrlich gesagt sehr, sehr harte Zeiten, und es ist immer noch sehr, sehr intensiv jeden Tag, aber wie gesagt, die Leidenschaft dominiert.
Was war denn damals das Herausforderndste an dieser Arena?
Ja, das Herausforderndste ist, man muss sich das so vorstellen, dass die Arena dreiviertel Jahr nach Eröffnung, und das war ja schon was Besonderes, durch den Mutterkonzern Philipp Holzmann, der in die Insolvenz gegangen ist, eigentlich am Ende war. Und das wäre natürlich furchtbar gewesen für eine derartige, ich nenne es jetzt mal Sonderimmobilie oder Live-Entertainment-Tempel. Und wir mussten dann schnell Lösungen finden über Nacht, um das Ganze weiter am Leben zu halten. Und das war aber der erste Schritt. Der weitere Schritt war, dann die nächsten 10 Jahre auch noch zu überleben. Und das war ein stetiger Überlebenskampf.
Wir heißen Kölsch und Jod. Was würdest du sagen, wann war der Moment, wo die Arena, die Längstes Arena, Kölsch und Jod war? Auch für hier, für die Menschen hier.
Also ich finde von Anfang an, weil die lachende Köln Arena ist natürlich ein Nimbus. Das ist auch eine Marke, das führen wir gemeinsam mit der Gastspieldirektion als Mitveranstalter durch. Das ist Herz, das ist Gemeinschaft. Die Menschen kommen hier hin und wollen gemeinsam die Top-Bands, die besten Bands, Tanzgruppen, Redner sehen. Das ist wirklich ihr Gefühl. Und wir haben ja vor 2 Jahren begonnen, den Oberrang auch zu öffnen, hatten am Anfang Sorge, funktioniert das und so, wird super angenommen. Und so wird das Ganze noch mehr zum Hexenkessel. 11.11. spielen wir in der Center Stage. Mag ich persönlich auch sehr, sehr gern. Ja, und wir versuchen stetig an dem Produkt zu arbeiten. Produkt ist ein komischer Name, an diesen tollen Events.
Da kommt der Kaufmann durch.
Ja, da kommt immer der Kaufmann durch. Aber wie gesagt, das Gefühl, finde ich, dominiert hier. Und wenn man das dann am Abend hier erlebt und neben der Bühne steht und diese Stimmungen aufnimmt, und wir sind sehr, sehr happy, dass das Ganze noch so toll läuft. Und neben Lachende Köln Arena und 11.11. machen wir ja auch nächstes Jahr 2-mal Casala Geburtstag, Cat Ballou Geburtstag, Kölle singt, ist auch immer ein ganz besonderes Format. Ja, so versuchen wir natürlich, das Kölsche hochzuhalten, haben ja auch jahrzehntelang Black für Silvester durchgeführt, und ja, das ist schon was ganz, ganz Wichtiges, Essentielles für die Halle hier.
Aber würdest du sagen, die Arena war so, wie sie jetzt auch heute, glaube ich, im Rheinland gesehen wird, in ganz Deutschland gesehen wird, die war von Anfang an so akzeptiert hier in Kölle? Das Gefühl war manchmal da so, ja, der Urkölsche steht nicht so hundertprozentig hinter dieser Halle.
Ja, man muss das trennen. Die Politik war ja sowieso gegen uns. Das hat sich sehr, sehr gewandelt. Ich glaube, da hat auch jetzt wirklich jeder verstanden, was wir für eine internationale Strahlkraft haben und was wir für hunderte Millionen hier Umwegrendite nach Köln holen und ja durchaus wirklich ein Wahrzeichen für Köln sind. Ich glaube, das ist unbenommen. Lange war das nicht der Fall, aus unterschiedlichsten Gründen. die nichts mit uns zu tun hatten. Eigentlich sehr traurig und war auch ein langer Weg und deshalb auch intensiv für mich. Aber das ist alles wunderbar. Ja, bei den Gästen, bei den Fans, ja, durchaus natürlich, wenn so ein Wechsel Eishockey kommt. Lennstraße war natürlich was ganz, ganz anderes. Natürlich sind da am Anfang die Fans traurig. Lachende Kölnerinnen hatte ich jetzt persönlich gar nicht so sehr das Gefühl. Das wurde eigentlich direkt super angenommen. Aber wenn ich jetzt die Haie sehe, wir sind ja nur noch voll und das ist auch ein Gefühl. Und nee, deshalb sind wir da sehr happy. Aber mit Sicherheit war das ein Weg. Es ist ehrlich gesagt ein nimmer endender Weg, an der Marke zu arbeiten und an der Dienstleistung, am Service. Und es ist jeden Tag arbeitest du daran, weil das ist nie zu Ende.
Du hast schon gesagt, ihr habt jetzt den Oberrang aufgemacht bei der Lachenden. Warum funktioniert der Karneval in dieser riesigen, man muss ja wirklich sagen, europaweit einer der größten, wenn nicht so die größte Veranstaltungshalle, warum funktioniert der so gut hier drin?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, die Arena ist von der Form stimmungsintensiv. Wie gesagt, es ist eine Marke, Lachende Kölnerin. Das ist ja nicht so, als wenn jetzt im Karneval alles läuft und du kannst jetzt hier immer weiter in den Vorverkauf gehen. Nein, es gibt ja auch viel Konkurrenz. Es gibt viele, viele andere Veranstaltungen. Irgendwann ist auch die Kaufkraft begrenzt. Ich glaube, bei uns ist auch nochmal das Positive, dass die Gäste auch weit aus dem Umland kommen und mittlerweile auch einiges, ich will jetzt nicht sagen, der Tourismus strömt hier immer weiterhin zur Lachenden Kölnerin, aber doch, das Einzugsgebiet ist schon groß und viele Gäste reservieren hier Hotels, um die Lachende Kölnerinner zu besuchen und das dann im Zusammenspiel mit den Kölnern, mit dem Rheinland, das funktioniert sehr gut. Und du bekommst natürlich, das darf man nie vergessen, zu einem relativ überschaubaren Preis mit Pittermännchen hier vor Ort, bekommst du das beste Programm geboten mit modernster Technik und tollen Leinwänden und so weiter und so fort. Und das ist erstmal gar nicht so einfach alternativ zu finden.
Anfang Januar beginnt es wieder, die Lachende. Du hast schon gesagt, wir haben natürlich auch den 11. im 11. hier, aber die Lachende ist, glaube ich, das Karnevalsprojekt der Arena. Das muss man einfach sagen, durch die vielen Veranstaltungen, die ihr dann im Januar, Februar habt. Und mittendrin kommt so ein Superstar wie Apache für 5 Konzerte hierhin. Unglaubliche Anzahl, dann macht er alle voll. Wie schafft man das? Also wie geht das, dass um 1 Uhr nachts noch Luftballons von der Decke fliegen und am nächsten Tag oder am nächsten Wochenende spielt Apache hier?
Also das hört sich wirklich komisch an. Ich frage mich oft in der Nachbetrachtung, wie wir das geschafft haben. Natürlich rieselt dann mal Konfetti während des Eishockeyspiels aufs Eis. Oder Udo Jürgens vor vielen Jahren, Gott hab ihn selig, da musste man sich dann noch drüber unterhalten, können die Luftballons oben bleiben oder nicht. Also es gab schon Künstler, Udo hat sie alle hängen lassen, bei denen wir sie wegmachen mussten, weil es einfach nicht gepasst hat.
Ernsthaft?
Ja, auf jeden Fall. Kann ich sogar verstehen. Oder es war zu viel Vibration. Ich meine, hier werden teilweise Dachlasten von 120 Tonnen eingebracht. Das muss man erstmal alles über Nacht wieder herstellen. Hier wird ja wirklich Tag und Nacht gearbeitet durch fachmännisches Personal. Und ich glaube, das Team schafft das nur, weil es mit Leidenschaft dabei ist. Und ja, Apache machst du mal eben schnell zwischendurch, dann ein Eishockeyspiel. Wir hatten schon Handball-Weltmeisterschaften zwischendurch. Nächstes Jahr haben wir eine extrem kurze Session. Alles sehr, sehr geballt. Und da steht alles auf Zeichen durchhalten.
Durchhalten und vor allem ein Rädchen ins andere greifen. Ne? Also wir sitzen hier gerade, können wir ja verraten, im Backstage-Restaurant. Die Vorhänge sind zu, weil hier im Grunde ein paar Meter neben uns wird schon wieder gebaut. Ne? Also Nina Tschuber hat wahrscheinlich schon abgebaut, Benson Boone baut gerade auf. Wie läuft das so? Also ist hier 24 Stunden Alarm in dieser Arena?
Ja, definitiv. Also in der Regel geht dann so ein Konzert bis 23, 24 Uhr, dann wird bis 3, 4 Uhr nachts abgebaut, weil die Tour muss ja dann direkt weiter in die nächste Stadt. Spätestens 6 Uhr kommt in die neue Tour rein. 6 Uhr morgens. Die versuchen natürlich teilweise schon vorher Rigging zu setzen, weil sie es sonst nicht schaffen. Ja, heute Abend Benson Boone, Superstar, freue ich mich mega drauf. Dann morgen, es ist wie Ivolo, es geht jetzt immer weiter. Freddie Mercury, große Coverband, aber das Beste, was es gibt. Und ja, es bleibt spannend.
Aber erklär mal kurz, Rigging, du hast das gerade so reingeworfen. Was passiert hier? Was wird hier genau gemacht? Also weil die Arena steht ja. Was kann die bieten und was bringt der Künstler oder bringen die Konzertveranstalter mit?
Ja, es wird natürlich immer individuell die Bühne aufgebaut. Es wird komplett ins Dach gehängt. Ton, Licht, LED-Technik, dann ohne Ende dynamische Lasten. Das Ganze muss ja harmonisch miteinander programmiert sein. Es werden Delays, sprich zusätzlicher Ton reingehängt. Die Produktionen werden ja tendenziell immer größer. Und Und das sind alles Profis am Werk, aber nichtsdestotrotz, dass jedes Rad ineinander greift, ist nicht selbstredend.
Und die Arena, muss man ja einfach mal den Menschen sagen, weil sich ja bestimmte Mythen immer halten, geht ja mit der Zeit, wird moderner. Ihr habt vor einigen Jahren eine neue Soundanlage auch, glaube ich, reinbekommen, weil ja immer auch dieser Mythos, da sind wir, ja, bei der Arena ist immer Kacksound, das stimmt einfach gar nicht. Ihr seid da richtig modern geworden.
Nein, wir haben wirklich nur noch guten Sound. Wir haben hier eine dezentrale Beschallungsanlage. Es gibt schon mal Themen, das ist aber wirklich sehr selten. Entweder ist der Toningenieur nicht gut, das heißt, der Mix ist nicht gut, das wäre aber dann auch in einer Philharmonie nicht gut. Oder, das ist zum Glück ganz selten, der Künstler ist nicht vielleicht so gut an dem Tag oder was auch immer. Ansonsten, ich meine, wer zu Proms kommt, wer so viele Konzerte bei Tom O'Dell, das ist ein glasklarer Sound. Das Einzige, was wir noch etwas weiter optimieren, du hast in einer großen Halle immer einen gewissen Widerhalleffekt, je nachdem, wo du sitzt. Diese Reflexion werden wir noch weiter reduzieren, aber der Sound als solches, der erste Direktsound, ist ich will mal so sagen, zu 99% sehr, sehr gut. Aber wir investieren weiter. Wir haben Fascia-Board, LED-Board, ein Ribbon-Board. Das ist auch das runde Board unter den LED-Displays in der Mitte. Wir haben eine neue Eishockey-Bande, um das Eishockey-Erlebnis zu verbessern. Logen werden stetig erneuert, im Foyer neues Licht. Aber das ist auch Never-Ending-Story und immer am offenen Herzen, immer im laufenden Betrieb.
Jetzt bist du lange, lange Zeit hier. Gibt es so ein, zwei Momente, wo du sagst, die werde ich never, ever vergessen? Das sind so meine ever Greens, meine persönlichen Highlights. Sind die hinter den Kulissen passiert? Sind die auf der Bühne passiert? Gab es da was?
Es gab so unglaublich viel. Tina Turner, drei Konzerte, die wird auf so einem schmalen Arm hochgefahren, auf Stöckelschuhen. Dieser Arm, wo sie oben, dieses schmale Podest, wo sie drauf stand, ja, 1,5 Quadratmeter und tanzt da oben in 15 Meter Höhe und werde ich nie vergessen. Ich sag mal, es gibt hier Anekdoten ohne Ende. Ehrlich gesagt, sind natürlich Eishockey- und Handball-Weltmeisterschaften sowas. 2007 Handball-Weltmeister, sowas wird man niemals vergessen, weil man da mitfiebert. Da waren wir quasi noch Mitveranstalter und haben auch den Großteil alles selber organisiert, gemacht, getan. Da geht man sowas an seine Grenzen. Und danach geht es ja auch direkt weiter. Das ist ja nicht so, als wenn danach Pause ist. Aber
aber ganz kurz, immer wenn ich jetzt wann dann hörst im Karneval, dann denkst du genau daran, oder?
Da bekommt man natürlich direkt Gänsehaut. Aber es ist Helene Fischer, wir konnten mal ein Konzert, hätte es weiter geschneit, wäre die Dachlast zu hoch gewesen. Sowas hast du natürlich stetig. Dass Künstler auf der Autobahn Fans nachlaufen, dem Bus, das gibt's natürlich, dass auf der Autobahn ein Bus vom Künstler angehalten wird und jetzt ist ja mittlerweile eh alles frei gecheckt wird, ob da zu viel Dope drin ist. Letztes Mal habe ich mich beim Paul Panzer neben die Bühne gestellt und auf einmal klirrt und kracht es überall sinngemäß und Paul Panzer sagt, was ist denn hier los, ist hier der Düsseldorfer Bus angekommen, ich renne da hoch, da haben sich wirklich zwei Pärchen in der Loge geschlagen, weil die einen sich laut unterhalten haben, die anderen nicht, aber wir haben hier Darkroom bei Christopher Street Day, hat ein bisschen Geschichte geschrieben, ich weiß auch, wie ich mal mit dem Baudezernenten telefoniert habe und gesagt habe, weil es ja dann von dem Maßnahmen hier alles nicht immer ganz einfach ist. Ich springe gleich aus dem Fenster, so sinngemäß, wenn wir das jetzt nicht endlich mal gelöst bekommen. Snoop Dogg hier, die ganze Arena hat geraucht, weil er selber geraucht hat. Das sind so die Momente, das kriegst du dann auch nicht abschließend anders geregelt.
Aber bei Snoop Dogg kann ich auch noch kurz erwähnen, ich war selber dabei, über die großen LED-Leinwände stand Rauch einen Joint mit Snoop Dogg im Backstage. Was denkt da der Arena-Chef in dem Moment?
Ja, es gibt so Momente, da musst du dann eine gewisse Flexibilität beweisen. Und
da war es auch noch nicht legalisiert, wohlgemerkt.
Nein, überhaupt nicht. Aber am Ende des Tages war das dann auch irgendwie eine kölsche Lösung. Alles war fein, alles war brandsicher, brandfest. Und ich weiß noch, der hat ja einen Jogginganzug für 1.600 Euro verkauft. Die wurden gekauft. Ja, also so könnte ich ehrlich gesagt immer weiter Geschichten erzählen. Das ist das Schöne, ne? Du hast jeden Tag erlebst du intensive Themen und ich sag manchmal auch so schön, du hast manchmal Wochen, da kommen so viele Themen zusammen, auch ehrlich gesagt mal auch belastende Themen. Da denkst du, das haben vielleicht andere dann manchmal in 10 Jahren. Aber am Ende musst du es lösen und du gewinnst immer mehr Zuversicht, wenn du viele Themen gelöst hast, dass du auch das nächste. Du darfst nur nicht überheblich werden, das ist gefährlich, du musst bei jeder Sache konzentriert bleiben.
Was hast du von den kölschen Künstlern, für die glaube ich auch, dass für jeden kölsche Band ist das ein Highlight, hier aufzutreten, sei es natürlich im eigenen Konzert, Cat Ballou, Casala, du hast sie angesprochen, aber auch bei der Lachenden. Was hörst du von denen, warum die so gerne hier in die Arena kommen?
Ich möchte es nicht übertreiben, ich muss wirklich so ein bisschen sagen, ich liebe die, aber jetzt nicht nur die kölschen Künstler, das ist einfach... Das ist alles sehr nett. Natürlich gibt es da auch Konkurrenz. Natürlich geht es auch nachher ums Geld und so weiter und so fort. Aber ob sind sich auch manchmal untereinander nicht grün und so weiter. Aber am Ende des Tages sind ja alle dafür da, irgendwie für die Fans, für die Gäste, für die Kultur, für die Tradition zu spielen. Deshalb liebe ich das, auch das Management. Das ist alles echt ein tolles Miteinander. Und ja, ich freue mich natürlich immer, wenn ein toller Sessionshit gelingt, was man ja vorher nie weiß. Ich meine, das ist auch für die Bands selbst, die so erfolgreich sind, immer nochmal was ganz, ganz Besonderes, die Glaskugel. Und ja, ich freue mich einfach, wenn ich hier nach der Lachenden oder nach 11. im 11. nach Hause gehe und es war eine unfassbare Stimmung. Die Qualität setzt sich durch, die Menschen möchten in die Köln Arena, Lanxess Arena und die Menschen sparen, sie müssen sparen an vielen Investitionen, aber sie sparen nicht beim Live-Entertainment, weil es ihnen wichtig ist, dieses gemeinschaftsemotionale, das hat ja auch psychische Analysen, dass das Glücksgefühle auslöst, möchten sie nicht missen und dafür investieren sie. Und das ist natürlich gut für uns und dafür bin ich natürlich auch sehr dankbar.
Im Rheinland, du sagst es schon, es muss bezahlbar bleiben. Ihr probiert auch gerade bei der Lachenden bezahlbar für Familien, für Menschen, die sich vielleicht nicht so viel leisten können, bezahlbar zu sein. Wie siehst du es bei den Superstars? An Benson Boone, der kommt aus Amerika angeflogen. Wir haben gehört bei Taylor Swift, die natürlich nur Stadien macht, aber da kommen die Leute aus Amerika hier hin, weil es hier günstiger ist, Taylor Swift zu sehen als in Amerika. Hast du so ein bisschen Sorge, dass wir uns irgendwann in Sphären entwickeln, wo sich nur noch ja, die es wirklich haben, also ein Konzert leisten können? Was ist so deine Prognose für die Zukunft?
Ich kann es nicht abschließend ausschließen. Man muss aufpassen, die Ticketpreise sind sehr, sehr hoch, auch die geringen Preise. Die Produktionskosten sind natürlich auch enorm. In den letzten Jahren sind die Kosten um mehr als 50% gestiegen. Ich glaube, das hängt insbesondere auch mit dem Standort Deutschland zusammen, dass man da auch die geeigneten Maßnahmen trifft. Aber ja, ich glaube nicht, dass es passiert, weil der Markt am Ende alles bereinigt. Und man braucht auch die geringe Kaufkraft, um all diese Superstars zu füllen und ansonsten funktioniert es nicht. Deshalb habe ich Hoffnung, der Markt reguliert am Ende alles. Aber ja, man sollte durchaus versuchen, dass die Ticketpreise nicht immer weiter steigen. Wobei jetzt ganz ehrlich gesagt, läuft ja alles anders. Mittlerweile am ersten, zweiten, dritten Tag bei neuen Vorverkäufen ist schon der Großteil der Tickets verkauft. Auch die teuren verkaufen sich direkt. Aber es sollte dann am Ende des Tages doch dann möglichst auch für, jedermann in Anführungszeichen finanzierbar sein. Natürlich gehen die Gäste selektiver vor, kaufen sprich nicht mehr so oft im Jahr Konzerte, aber das, was ihnen wichtig ist, kaufen sie.
Apropos Glückshormone und ja, vielleicht auch so ein bisschen Gänsehaut. Wie ist das eigentlich? Du triffst die Superstars fast täglich. Wie ist das für dich? Bist du da noch aufgeregt? Hast du deine Lieblinge, wo du sagst, boah, das ist schon was Besonderes? Oder wie gehst du mit diesen Superstars um?
Ja, wie soll ich es formulieren? Das ist ehrlich gesagt für mich eine sehr nachgeordnete, nachgelagerte Thematik. Das ist jetzt gar nicht so. Natürlich ist das schön, ja. Ich bin dann auch schon mal, je nachdem wer, auch aufgeregt. Aber
wer denn?
Bei Beyoncé war ich ein bisschen aufgeregt. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht warum, aber nein, letztens habe ich mich geärgert. Ich bin jetzt gar nicht so scharf auf die Fotos. Ich war bei Dirk Nowitzki, weil er ist einfach für mich ein Superstar. Das ist ein Hero, eine Legende. Da habe ich mich gefreut. Da war ich aber lange dann sogar mit ihm zusammen. Letztes Mal habe ich mich geärgert. Da habe ich verpennt, weil ich es nicht mitbekommen habe per SMS. Ich hätte ein Sold-Out-Foto mit Sting machen können. Das ist für mich eine Ikone. Ne? Habe ich dann verpasst. Nein, aber jetzt nochmal ernsthaft. Die Fotos und die Künstler, das ist alles nicht so wichtig, weil die sind auf einer Welttournee. Das ist für die jetzt hier, man spricht zwei, drei Sätze, das ist alles ganz, ganz, ganz nett auch. Für mich ist entscheidend, dass der Veranstalter happy ist, dass hier alles funktioniert und die Gäste happy nach Hause geht. Das ist für mich viel, viel wichtiger als jetzt am Abend, und auch für den Künstler ist das jetzt nebensächlich, ne? Ich meine, den interessiert jetzt im Zweifel nicht, wer das jetzt hier ist. Und Köln ist ganz nett, aber der spielt in allen großen, tollen Städten. Wichtiger ist, alle gehen glücklich nach Hause, das Gefühl war abends da, und das ist das Entscheidende, und das andere ist wirklich sehr, sehr sekundär, und das macht man jetzt, um dann noch ein schönes Foto für Social Media zu haben und so weiter und so fort. Aber mit meinem eigentlichen Job ist das wirklich völlig nachgelagert und untergeordnet und für mich ehrlich gesagt auch überhaupt kein Antrieb für diese Thematik hier. Die Leidenschaft fürs Live-Entertainment, ja, und das ist natürlich mit den Künstlern, hängt das auch zusammen, aber die Backstage-Geschichte, das soll lieber die Tour machen, das sollen die Künstler untereinander, und das ist so toll, ja, wenn man zum Beispiel, das ist vielleicht noch so schön zu sehen, wenn man Helene Fischer jetzt exemplarisch sieht, wie sie mit ihrem Team, oder André Rieu, da sieht man im Team, da würde jeder für den Star oder für, das ist in dem Fall ja eine Führungspersönlichkeit, so muss man sagen, durchs Feuer gehen. Und das ist schön zu sehen. Ne? Wenn man das spürt, spürt man ganz schnell.
Spürst du das bei deinem Team auch?
Ja, das spüre ich, aber du musst jeden Tag in beide Richtungen dran arbeiten. Das ist wirklich ein Never-Ending, und ich mache auch Fehler. Ich mache auch mal, das lernst du, ich meine, 27 Jahre Führungserfahrung endet nie, und auch dann machst du noch Fehler, weil jeder ist individuell, du musst dich auf jeden, und die Herausforderung, finde ich, steigen stetig, weil die gesellschaftliche Breite sich auch verändert und auch natürlich, dass die Mitarbeiter, die nachrücken und andere Einstellungen und so weiter. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass jetzt alles negativ wird, überhaupt nicht, weil wir haben so tolle junge Leute, die hier anfangen. Aber du musst anders dich drauf einstellen. Und da musst du flexibel bleiben. Wenn du nicht flexibel bleibst, bist du raus.
Wie viele Konzerte versuchst du selber zu gucken? Oder hast du Interesse dran, auch zu sehen? Also wie oft bist du auch wirklich noch abends bei den Konzerten selbst?
Ich bin, ich möchte jetzt nicht übertreiben, ich bin fast immer hier, weil es mir einfach wichtig ist. Beim Eishockey bin ich leider nicht mehr so oft, weil es zum Glück gut organisiert ist und weil es mir dann ehrlich gesagt zu viel ist. Gut, ich habe auch noch andere gesellschaftliche Anlässe, in Anführungszeichen, wo ich dann hingehen muss. Deshalb sind die Abendschichten sehr, sehr intensiv geblockt, und wie gesagt, ich fange ja auch morgens an. Aber so am Anfang bin ich schon immer bei jedem Konzert, aber auch, wie gesagt, sehr, 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 sehr oft dann auch bis zum Ende. Ich mache ja auch Leiter vom Dienst, also das ist derjenige, der am Abend die Gesamtverantwortung hat, um operativ eng drin zu bleiben. Habe natürlich auch mein Team, aber geteiltes Leid ist halbes Leid, ne? mit allen anderen. Ne?
Aber das heißt ganz konkret, dein Tag heute hat um 8 begonnen und endet nach Benson Boone um 23 Uhr oder wann?
Ja, das ist ganz, also so sahen die letzten zwei, drei Wochen aus, morgens 8 Uhr, weil ich morgens meinen Sohn zur Schule fahre, deshalb ergibt sich das so, dann bis 23:30 Uhr, und jetzt am Wochenende nicht, ne? Also am Wochenende bin ich dann nur in Anführungszeichen abends da, aber wochentags ist das dann so, und wenn jetzt keine Veranstaltung ist, je nachdem, dann haue ich auch natürlich um 18 Uhr ab, ne? Aber so ein Tag von 8 bis 23 Uhr ist schon, und der ist intensiv, der Tag, ne? Also da passiert stetig was.
Irgendwann wirst du loslassen müssen und sagen, das war's. So, 27 Jahre ist jetzt schon eine stolze Zeit. Ich will gar nicht fragen, wie lange willst du das noch machen? Das wirst du dir selber irgendwann, denke ich, das wird sich ergeben. Aber hast du ein bisschen Sorge, nicht loslassen zu können, weil es auch süchtig macht?
Ja, durchaus. Die Kunst ist ja, die Leidenschaft dann umzulenken. Und das ist ja dann die Herausforderung, die man an sich selber hat. Und das hat ja auch was mit psychischer Geisteskraft zu tun. Und ja, ist durchaus eine sehr spannende Frage, die ja ganz viele Menschen betrifft. Und ich bin aber allerdings keiner, der plant, weil ich sage immer so, also natürlich ist auch falsch ausgedrückt, ich plane schon, aber ich plane nicht jetzt so nach dem Motto, wie manche sagen, ah, ich habe jetzt noch 100 Tage oder bis zur Rente oder so. Sowas ist mir in Anführungszeichen zuwider, weil ich sage immer, es kommt eh im Leben immer anders, auch wenn man etwas plant. Aber meine Leidenschaft für, ich sage mal, ich bin immer noch genauso heiß wie Frittenfett, wie seit dem ersten Tag, weil ich für Events brenne. Und da geht es jetzt auf gar keinen Fall nur um die Superstars, sondern ich mag hier auch auch jegliches Entertainment und Shows. Und ja, das Thema, also ich würde es gerne noch lange machen und man muss versuchen, fit zu bleiben, weil körperliche Gesundheit hat auch damit geistiger, mentaler Kraft hängt sehr eng miteinander zusammen. Aber wenn die Situation, aber das ist ja ehrlich gesagt mit allem so im Leben, man muss sich dem stellen und das gelingt dann Tage besser und Tage schlechter. Die Kunst ist es ja dann, der Weg dahin, ne, dann zu schaffen.
Welcher Künstler sollte auf jeden Fall noch kommen in den nächsten Jahren? Hast du einen auf deiner Bucketlist?
Ich finde ja Bette Midler cool, aber ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich. Ja, und Rolling Stones, ach, das wird auch nichts mehr, ne? Aber Coldplay wäre schön, wenn sie nochmal eine Arena-Tour machen und nicht nur noch Stadientouren.
Lieber Chris Martin, vielleicht hast du es ja gehört. Vielleicht hört er Kölsch und Jod. Mal schauen. Lieber Stefan, danke dir und bleib gesund. Danke.
Vielen Dank.
Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast mit Nico Jansen.